Herzlich willkommen zu unserem Podcast Steuern machen Spaß. Von Steuerberater Johannes Lemminger und Vollblutunternehmer Maurice Borg. Wir zeigen dir in unserem Podcast mit Witz, Charme und Melone, wie du deinen Weg aus der Steuerhölle in den Steuerhimmel finden kannst. Mach dich bereit und starte jetzt mit deinen eigenen Steuern durch. Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit dem Wahlspezial. Je nachdem, wann ihr das hört, wird bald die Bundestagswahl sein. Und ich bin letztens auf ein ganz interessantes Dokument gestoßen von KPMG. Böse Zungen haben behauptet, endlich mal was Richtiges von einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Das will ich mal unkommentiert lassen. Das Dokument von KPMG, das werde ich auch hier in die Shownotes mal packen. Das hat im Grunde die steuerpolitischen Aussagen aus den Wahlprogrammen extrahiert und gegenübergestellt. Also was sagen zu einzelnen steuerlichen Themen die CDU, die SPD, die FDP, die Grünen und auch die Linken? Und aus diesem Dokument wollen wir mal auf 5 Kernpunkte oder Kernbereiche eingehen, nämlich die Einkommensteuer, die Auswirkungen für natürliche Personen, die Auswirkungen für Immobilien, für Immobilieninvestoren, die Auswirkungen auf Kapitalerträge und die Auswirkungen auf Unternehmensbesteuerung, sodass du als Zuhörer letztendlich die steuerlichen Gesichtspunkte. Es gibt ja in der Politik wahrscheinlich noch ein paar andere Gesichtspunkte, auf Basis derer man seine Wahlentscheidung treffen kann. Aber wir wollen eben heute die steuerlichen Gesichtspunkte erörtern und mal vorstellen. Und jetzt erstmal, hallo Johannes, steht denn deine Wahlentscheidung schon fest oder können wir sie heute mit dieser Übersicht noch beeinflussen?
Ja, hallo erstmal Maurice, hallo liebe Zuhörer zu diesem Wahlspezial. Und ja, meine Antwort kommt natürlich dann am Schluss des Podcasts. Lieber Maurice, also ich will ja die Spannung aufrechterhalten, aber natürlich steht meine Wahl schon fest. Unabhängig vom Wahlprogramm der einzelnen Parteien. Das will ich hier ausdrücklich sagen, weil ich glaube, ich habe jetzt mittlerweile, ich weiß gar nicht, seit ich selbstständig bin, wie viele Wahlen ich mitgemacht habe. Letztendlich ja, wird im Vorfeld ja immer wahnsinnig heiß gekocht, aber nachher, wenn man sich ja dann einig werden muss, und das ist auch das Schöne in Deutschland, wir werden keine Parteienwahl hier haben. Das heißt, ich bin ja immer in der Koalition und es geht ja erst nach der Wahl dann los, was wird verändert. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass aus dem ursprünglichen Wahlprogramm der einzelnen Parteien nachher überhaupt nichts mehr übrig bleibt. Aber trotzdem ist es im Vorfeld immer spannend.
Ja, krass. Ich habe das noch nie so im Detail verfolgt. Aber jetzt mit dem Podcast haben wir ja mal was geschaffen, um dann vielleicht mal in einem Jahr mal nachzusehen, was davon überhaupt gemacht wurde. Ja, ist ein ganz spannender Punkt. Lass uns mal als ersten Punkt die Unternehmensbesteuerung ansehen. Was haben Sie da zusammengetragen? Also erstmal fällt auf, bei der CDU, /CSU, die fasse ich jetzt mal immer als die CDU zusammen, da steht drinne als ein wesentlicher Punkt Bürokratieabbau und vor allem Deckelung der Unternehmenssteuerlast auf 25%. Dann bei der SPD steht als wesentlicher Punkt nur drinne Begrenzung der Abzugsfähigkeit von Managergehältern und in Klammern 15-fache des Durchschnittseinkommens.
Das wird ja, da sind wir natürlich gleich mal in der Neidgesellschaft. Ne?
Ja, das heißt, die stellen sich das so vor, wir ermitteln das Durchschnittseinkommen. Wo wird das liegen in Deutschland?
Ist jetzt auch die Frage, worauf sich das Durchschnittseinkommen bezieht, jetzt wirklich auf alle Arbeitnehmer, dann dürfte es nicht allzu hoch liegen. Ja, also ich sage jetzt mal großzügig vielleicht bei 3.500, ja, vielleicht.
Mal 15 und alles, was drüber wäre, wäre nicht mehr als Unternehmensausgabe abzugsfähig oder wie meinen die das?
Ja, so würde ich das jetzt hier auch interpretieren, ja.
Okay, also das ist der Beitrag der SPD. Die FDP sagt Senkung der Unternehmenssteuerlast auf 25%. Was ist denn der Unterschied zwischen Senkung und oben die CDU-Deckelung der Unternehmenssteuerlast auf 25%? Ist doch das Gleiche, oder?
Da müssen wir wahrscheinlich dann direkt ins Wahlprogramm gehen. Ja. Also, aber wir können jetzt mal davon ausgehen, ja, dass vielleicht das Gleiche gemeint ist.
Erweiterte Verlustverrechnung, verbesserte Abschreibungsmöglichkeiten und kommunale Zuschlagssteuer statt Gewerbesteuer. Kannst du den letzten Punkt mir erklären? Was bedeutet es, kommunale Zuschlagssteuer statt Gewerbesteuer?
Ich glaube, hier geht es auch darum, dass man die Gewerbesteuer insgesamt sehr viel flexibler gestalten will. Also die Gewerbesteuer betrifft ja die Gemeinden, die Städte, ja, profitieren ja von der Gewerbesteuer. Und dann gibt es ja immer diesen Hebesatz, den die Stadt oder die Gemeinde ja festlegt. Und mit der kommunalen Zuschlagssteuer will man hier, glaube ich, mehr Flexibilität schaffen. Ja, aber im Detail kann ich dir das auch nicht sagen.
Dann die Grünen sagen auch, ähnlich wie die SPD hier, Managergehälter über 500.000 Euro nicht mehr als Betriebsausgabe abziehbar. Also da muss ich mal vorstellen, worauf man sich da konzentriert. Ne? Wenn wir jetzt hier die Zusammenfassung haben der wesentlichsten Punkte im Steuerrecht, dann steht bei der SPD nur die Begrenzung von Abzugsfähigkeit von Managergehältern und bei der Grünen ist eins von drei Punkten. Also das fällt mir erstmal hier auf.
Ja, und ich hab gerade überlegt, ich glaube, die 500.000, die sind noch weniger, ne, als das 15-fache des Durchschnittseinkommens. Also die Grünen sind da noch radikaler.
Ah ja.
Und schaffen hier sozusagen eine nicht abzugsfähige Betriebsausgabe. Also wenn jetzt jemand halt 1 Million verdient, ja, dann bin ich hier bei 500.000 Euro nicht abzugsfähige Betriebsausgabe.
Dann sagen Sie noch Verlängerung, Verlustrücktrag. Wie ist der Verlustrücktrag gerade?
Ja, der Verlustrücktrag hat ja auch die FDP drin, ne, dass die Verlustverrechnung großzügiger wird. Da gibt es ja einfach eine Begrenzung, dass ich halt auch nicht beliebig zurücktragen darf. Ja, ich habe dann praktisch so eine Zwangsversteuerung. Also wenn ich jetzt 10 Millionen Verluste habe als Beispiel, dann kann ich jetzt nicht alle 10 Millionen zurücktragen, sondern muss halt dann definitiv einen Betrag versteuern, ja, obwohl ich die Verluste gemacht habe. Mhm. Das ist ja im Moment die Herausforderung. Kommt ja nur zur Geltung, wenn ich wirklich hohe Verluste habe. Aber das will man halt verbessern. Ich glaube, das ist auch ein Punkt, der immer wieder auf der Agenda steht.
Mhm. Dann sagen Sie, temporäre Einführung einer degressiven AFA von mindestens 25%. Was heißt das?
Ja, das ist ja ähnlich wie, wer hat es auch, die FDP hat es auch gehabt, bessere Abschreibungsmöglichkeiten. Und die degressive AFA sagt ja einfach, dass wir bei 25% sind, heute bei linear. Das heißt, wenn man heute was, 25% wäre jetzt ja ähnlich wie 4 Jahre linear. Also eine sehr kurze Abschreibungsdauer. Und so ist halt immer 25% vom Rest. Also wenn du heute 10.000 Euro hast, 25%, das wären 2.500, dann hast du im nächsten Jahr noch eine Bemessungsgrundlage von 7,5 und davon nimmst du wieder 25%. Das sagt die degressive AFA aus. Mhm. Und letztendlich halt eine höhere Abschreibungsmöglichkeit in verschiedenen Bereichen.
Und der dritte Punkt, den Sie hier aufgeführt haben, ökologische Umgestaltung der Dienstwagenbesteuerung durch Verknüpfung mit CO2-Ausstoß.
Ja, sozusagen, wenn jeder mit dem Fahrrad fährt, dann wird es steuerlich günstig. Ja, das ist dann sehr grün gedacht.
Ich meine, ist ja jetzt durch die Elektroförderung, ich selber fahre ja auch einen Hybrid, weil der mit 0,5% nur besteuert wird statt mit 1% und reine Elektroautos unter 60.000 Euro Neupreis, sogar ja mit 0,25%. Also eine gewisse Förderung gibt es da schon. Die wollen es nur jetzt an den CO2-Ausstoß noch koppeln, ne?
Ja, und ja, die Frage ist ja auch, ist die heutige Förderung unter ökologischen Gesichtspunkten oder ja eine Förderung für eine gewisse Industrie? Mhm. Kann man sich drüber streiten, aber lassen wir mal so dahingestellt.
So, jetzt kommen die Verrückten, die Linken heißen sie, Erhöhung des Körperschaftssteuersatz auf mindestens 25%. Aktuell haben wir 15%, ne?
Ja, schön, wir haben hier auch wieder die 25%, also die sind anscheinend beliebt. Nur geht es hier in die andere Richtung. Also bei den anderen Parteien war es eine Senkung oder eine Deckelung, ne, auf maximal 25%. Und die Linken wollen jetzt die 15% Körperschaftssteuer, gilt halt nur für Kapitalgesellschaften, auf 25% erhöhen. Ja, da kann man gleich sagen, das wird nicht machbar sein, jetzt egal mit welcher Partei. Weil hier, ich glaube, gerade im Körperschaftsteuersatz ist man eher tendenziell niedriger, als dass man hier in der Zukunft hochgehen wird.
Auch lustig, die linke Abschaffung des Dienstwagenprivilegs. Also immer so diese Neidpunkte, ja, als ob das so ein großer Hebel wäre.
Ja. Also für gewisse Leute ja schon. Also alles, was der mein Nachbar verdient, das will ich auch. Letztendlich so kommt mir auf die Linke ja immer vor.
Haben Sie noch Gewerbesteuer, Reform in eine Gemeindewirtschaftssteuer mit Ausweitung der Bemessungsgrundlage und Einbezug von Freiberuflern?
Ja, auch hier ganz klar halt eine versteckte Steuererhöhung drin, dass jeder die Gewerbesteuer bezahlen muss und auch Ausweitung der Bemessungsgrundlage. Heißt, es gibt weniger Befreiungsvorschriften und ja, in der Summe einfach mehr Steuern.
Ja, das waren die Punkte aus der Unternehmensbesteuerung. Was hat dich hier am meisten überrascht oder war dir das alles so bewusst?
Ja, Überraschung weniger. Es ist ja ähnlich in jeder. Ja, in jeder Wahlperiode verhalten sich ja die angesprochenen Parteien ähnlich. Es gibt immer die, die weniger steuern wollen und dann gibt es die, die mehr steuern wollen. Und oftmals, ja, das hat mich jetzt überrascht, Bürokratieabbau steht jetzt hier nur bei der CDU. Ich hoffe, auch die anderen Parteien haben das auf der Agenda. Aber das haben wir jedes Mal auf der Agenda und jedes Steuererleichterungsgesetz, das heißt es ja manchmal auch, ist nachher ein Verschlimmerungsgesetz. Also seit ich selbstständig bin, gab es noch nie ein Steuererleichterungsgesetz, sondern es wurde immer verschlimmbessert. Ja, immer mehr Ausnahmen von den Regeln und so weiter. Ja. Und Bürokratieabbau, ich glaube, das wird so dramatisch unterschätzt. Ja, jedes Jahr gibt es einfach immer mehr Bürokratie. Und hier den Hebel mal richtig anzusetzen, das wird sehr viel bringen, ohne dass sich überhaupt die Steuersätze verändern.
Plädiere ja dafür, dass Zacharias Zaster als Steuerminister agiert. Und was würde denn Zacharias Zaster ändern in der Unternehmensbesteuerung?
Ja, also auch ganz klar in erster Linie Bürokratieabbau, weil heute ist ja schon eine Wissenschaft für sich, eine richtige Rechnung zu schreiben. Je nachdem, wenn du dann noch grenzüberschreitenden Verkehr hast, ja, mit deiner Rechnung, dann wird es eher hochkompliziert, ist ja Wissenschaft für sich. Und natürlich die Steuern grundsätzlich vereinfachen. Ja, also eine Unternehmenssteuerreform, einheitliche Steuersätze, und die natürlich niedriger sind als heute. Ja, dass man sich, ja, also wahrscheinlich hier Deckelung der Unternehmenssteuerlast, unabhängig von der Rechtsform. Heute muss ich ja unterscheiden, was habe ich in der GmbH oder in der Kapitalgesellschaft und was habe ich halt im Einzelunternehmen für Steuersätze. Und hier fängt es ja wirklich sehr kompliziert zu werden oder wird es dann sehr kompliziert. Und hier eine grundlegende Vereinfachung, das würde extrem viel bringen.
Das nicht,
Aber ich glaube, so der Punkt ist wirklich, ne, vieles zu vereinfachen, viele Ausnahmen zu streichen und dafür die Steuersätze runterzusetzen. Ja, ich glaube, das wäre so wirklich mal eine Steuerreform.
Ist es nicht ein Widerspruch, dass der Steuerberater für eine Vereinfachung plädiert?
Weiß ich nicht. Aber ich wäre, also ich an meiner Stelle wäre froh, es wäre einfacher, weil es ist ja, ich glaube, auch für viele meiner Kollegen auch nicht mehr handelbar, weil es so viele Ausnahmen von Ausnahmen gibt. Ja, und man so vieles ja beachten muss, ja, man kann es ja fast gar nicht richtig machen. Also auch ganz klar ist da jetzt unsere Meinung, Vereinfachung wäre schön. Und vor allem auch weniger Steuerarten, ne? Also jetzt reden wir dann auch wieder von der Vermögenssteuer, die vielleicht dann wieder irgendwann eingeführt wird. Ja, und das ist letztendlich ja ein Konjunkturprogramm für Steuerberater, weil ja, jeder Wohlhabende, der die Steuererklärung ja bei uns dann auch schon machen lässt, muss dann morgen noch eine Vermögenssteuer machen. Klar, die kostet ihn ja auch wieder Geld. Ja, aber ich hoffe trotzdem, dass die nicht kommt, ja, weil wir haben immer mehr Steuerarten und es wird immer komplizierter. Und da wirklich mal radikal, also wir sehen uns ja eher als Berater. Und dann, klar, vielleicht ist es ja auch mal so, ja, dass der Steuerberater sich halt auch andere Geschäftsfelder suchen muss.
Dann gehen wir mal auf den nächsten Bereich, nämlich die natürlichen Personen. Natürliche Personen, das ist auch so ein Begriff, den gibt es wahrscheinlich auch nur im Steuerrecht. Ne? Gibt es natürliche Personen und juristische Personen? Und juristische Personen sind die GmbH, die Aktiengesellschaft, die UG. Noch eine juristische Person?
Ja.
Na? Welche denn?
Ja, die UG ist auch eine juristische Person.
Also die drei gibt es, ja. Und natürliche Personen sind dann alle Menschen, ja, oder was?
Ja, sozusagen. Also natürliche Personen, die bekommt man schneller hin. Juristische Personen, ja, da gibt es ja dann noch einige mehr. Aber natürliche Personen, klar, das bist du und ich, deine Ehefrau, ja. Also da sind wir ja gleich fertig.
Ja, und dann wollen wir mal gucken, was da die politischen Parteien zu sagen. CDU, Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen, Abmilderung der kalten Progression. Kannst du die kalte Progression mal erklären?
Ja, bei der kalten Progression geht es darum, ja, dass je höher dein Einkommen ist, du mehr Steuern bezahlen musst. Und das ist auch an keine Inflation gebunden. Ja, also das heißt, die Inflation wird da gar nicht berücksichtigt. Das heißt, wenn du jedes Jahr eine Gehaltserhöhung bekommst, dann hast du jedes Jahr auch eigentlich eine Steuererhöhung. Und das nennt man die kalte Progression. Ja, dein Steuersatz steigt, ohne dass die Steuer höher wird, weil du vielleicht halt mit deinem neuen Einkommen eine höhere Einkommensklasse rutscht, ja, die höher besteuert wird. Und das ist dann nachher die kalte Progression, praktisch eine verschleierte Steuererhöhung mit jeder Gehaltserhöhung.
Es gibt da sogar Beispiele von Gehaltserhöhungen, wo am Ende weniger netto dasteht.
Ja, klar. Ja, also du hast ja auch einen ganz großen Sprung, wenn du von der Geringfügigkeit kommst, ne, und wirst dann plötzlich pflichtig. Dann hast du ja sofort, ne, je nachdem, 450 Euro, bekommst du die 450 Euro, verdienst du aber 500 Euro, keine Ahnung, was du dann rauskriegst, je nach Steuerklasse, ja, dann bekommst du halt viel weniger. Mhm. Also gerade in dem unteren Bereich hast du das natürlich extrem, im oberen Bereich, je nachdem, wie hoch deine Sprünge sind.
Mhm. Lohnzusatzkosten auf einem stabilen Niveau von maximal 40% halten. Wie hoch sind denn die Lohnzusatzkosten und was sind überhaupt die Lohnzusatzkosten?
Ja, also die Lohnzusatzkosten, würde ich jetzt mal schätzen, die sind aktuell auf diesem Niveau. Deswegen sagt die CDU, okay, will die nicht höher haben. Sie reden jetzt hier nicht von der Senkung, was ich auch für realistisch finde, weil wo soll die Senkung herkommen? Und da gehört, klar, Krankenkasse, Rentenversicherung, alles Mögliche, Arbeitslosenversicherung. Alle Abgaben, ja, wo du dich nicht wehren kannst, gehören hier dazu.
Dann Abschaffung des Solidaritätszuschlags, keine Erhöhung der Erbschaftssteuer und keine Einführung der Vermögenssteuer.
Ja, ja, zwei schöne Punkte. Ich habe es ja gerade schon angedeutet, die Vermögenssteuer, also schön, wenn sie nicht kommt. Und Erhöhung der Erbschaftssteuer. Auch hier immer ein Streitthema, warum braucht man die Erbschaftssteuer überhaupt? Auch hier, ich sage eher, das ist eine Neidsteuer. Auch hier wird ja was versteuert, was ich irgendwann im Leben ja schon mal versteuert habe. Letztendlich eine klassische Doppelbesteuerung. Warum schafft man sie nicht ab? Auch die Gewinnung dieser Erbschaftssteuer, die hat so einen wahnsinnigen Verwaltungsapparat. Ja, das, was man da einnimmt, hat man fast an Verwaltungsaufwand. Lohnt sich auch gar nicht.
Erhöhung Sparerpauschbetrag und Arbeitnehmerspartzulage. Wie hoch ist der Sparerpauschbetrag gerade?
801.
Ach, das Ding.
Pro. Ja, genau, das ist das Ding. Und die Arbeitnehmerspartzulage sind 1.000 Euro. Ja, also hier diese Debatte hat man ja immer, dass man das ja überhaupt nicht an die Inflation anpasst. Nicht jährlich, okay, das kann man ja noch nachvollziehen, aber wenn halt 10 Jahre der Betrag nicht erhöht wird, beim Sparerpauschbetrag ging es ja sogar rückwärts. Also früher hatte man, glaube ich, mal 3.000 D-Mark. Das war auch wesentlich höher als 801 Euro. Also hier hat man ja auch mal drastisch gekürzt. Und ja, hier sollte man dringend erhöhen.
Kommen wir zur SPD. Entlastung kleinerer und mittlerer Einkommen. Zuschlag von 3 Prozentpunkten für hohe Einkommen ab 250.000/500.000, meint wahrscheinlich dann die Verheirateten, ne?
Ja, genau.
Ja. Beibehaltung des Solidaritätszuschlags, aber nur für Spitzenverdiener natürlich. Effektive Mindestbesteuerung bei der Erbschaftssteuer. Einführung der Vermögensteuer, effektive Mindestbesteuerung bei der Erbschaftssteuer. Wir haben ja mal eine Folge, eine Podcast-Folge auch über Erbschaftssteuer gemacht, ne? Und da gab es eben Mindestgrenzen, ne?
Ja, und effektiv finde ich schön, ja. Vielleicht meint man ja da, dass man die Verwaltung etwas entschlacken will. Sonst habe ich hier jetzt gerade keine Verwendung für dieses Wort effektiv. Ja, also dass es von der Erhebung sehr einfach wird, ist hier wahrscheinlich gemeint. Ja, aber schon interessant, das Programm der SPD sieht man ganz klar, wohin das tendiert. Ne, also ich sag mal, abgeschwächte Linke. Ne, also alles, was ganz unten ist, will man vielleicht noch entlasten und alle besser verdienenden im Prinzip, ja, ob das der Solidaritätszuschlag ist, ob das diese 3 Prozentpunkte für höhere Einkommen sind, ja, und Erbschaftssteuer und Einführung Vermögensteuer, ja, tendiert oder geht ja ganz klar auf besser verdienende. Und dabei muss man ja sagen, dass diejenigen, die gut verdienen, ja auch die Spitzenlast ja heute schon tragen.
Ja. Ja, und darauf zu gehen, ja, ein komischer Ansatz. FDP sagt was anderes. FDP sagt Senkung der Abgabenquote unter 40%. Was ist eine Abgabenquote?
Ja, das Gleiche wie oben. Was hat die CDU? Ja, die Lohnzusatzkosten, die gesagt. Ne? Also letztendlich bei Abgabenquote, da ist wahrscheinlich aber sogar die Einkommensteuer, also auch die Steuer gemeint. Weil Abgaben ist für mich jetzt der Sammelbegriff mit Steuern und halt auch diese Lohnzusatzkosten, ja, oder Lohnnebenkosten. Ja, also da ist wahrscheinlich alles gemeint. Mhm. Bin ich mir jetzt aber nicht ganz sicher, ob Sie hier jetzt auch nur die Lohnzusatzkosten meinen. Ja, könnte jetzt in dem Fall auch sein.
Dann der nächste Punkt, und den finde ich tatsächlich richtig sinnvoll. Einkommensteuer, Spitzensteuersatz erst ab 90.000 Euro. Also wann zahlt man derzeit den Spitzensteuersatz in Deutschland?
Also als Single irgendwo bei 56.000 Euro.
Ja, das ist doch Wahnsinn, ne? Also da gehst du in die Maximalbesteuerung rein. Da bist du ja noch nicht gerade... hier der reiche Patron, ja, El Patron, wenn du damit 56.000 verdienst und wenn du dann auch noch irgendwie, weiß ich nicht, für Frau und Kind sorgen willst, jetzt bist du nicht verheiratet, mal angenommen, ja, naja, dann also finde ich das viel zu gering, die Grenze. Also diesen Spitzensteuersatz ab 90.000, was sind das dann im Monat? Naja, 7,5 oder sowas.
Ich gehe jetzt auch mal davon aus, da ist das zu versteuernde Einkommen gemeint. Geht jetzt aus diesem Spiegelstrich nicht hervor. Die 56.000 sind ja auch nicht dein Bruttoeinkommen, sondern auch da zu versteuerndes Einkommen. Also was du dann letztendlich wirklich versteuerst nach allen Abzügen, die du vielleicht hast. Und hier wird es wahrscheinlich ähnlich gemeint sein, dass es hier um das zu versteuernde Einkommen geht.
Naja, Johannes, aber das kann ich doch bei einem Arbeitnehmer fast gleichsetzen. Also wenn ich einen Steuerberater frage als Arbeitnehmer, komm, jetzt lass mal richtig viel absetzen hier, dann kriege ich doch immer die Antwort, ach, da gibt es gar nicht so viel als Arbeitnehmer.
Ja, immerhin die Krankenversicherung, das macht ja teilweise dann auch schon einiges aus. Ah, ja. Die kannst du ja da abziehen. Okay. Kinderfreibeträge, je nachdem. Ja. Ne? Also gibt es dann halt... diese typischen Dinge, die du halt noch berücksichtigen kannst.
Bei deinem, ich nehme dich beim Wort. Du weißt ja, ich will keine Steuern zahlen. Also dann sorgst du dann beim nächsten Mal dafür. Kannst du das beweisen? So. Dynamisierung des Steuertarifs. Was heißt eine Dynamisierung eines Steuertarifs?
Ja, das wird jetzt der Unterschied sein zur kalten Progression. Ja, dass man hier das halt auch Inflation an die Inflation anpasst. Ja, dass, wenn ich mich ja heute entscheide, Spitzensteuersatz bei 90.000 und das steht dann 10 Jahre lang, ja, dann habe ich ja auch wieder praktisch eine Steuererhöhung, weil ich diesen Steuertarif nicht dynamisiere.
Okay. Aber das finde ich auch sauber hier. Spekulationsfrist einführen und den Sparerfreibetrag erhöhen. Also was man aus meiner Sicht wirklich mal machen sollte, um das Sparen zu fördern, weil die gesetzliche Rente wird für alle nicht reichen, das weiß man. Und jetzt mal Motivation zu schaffen, langfristig in Aktien zu investieren und nicht zu traden und kurzfristig irgendwelche Gewinne zu machen, sondern eben langfristig vernünftig in Aktien zu investieren, da eben eine Spekulationsfrist einzuführen, dass eben Gewinne aus langfristigen Aktiengewinnen steuerfrei sind, die dann eben für die Rente verwendet werden. So verstehe ich das, oder?
Ja, genau so versteht es auch die FDP. Überhaupt auch hier irgendwann den Schritt zu wagen von dieser klassischen Rentenversicherung, so wie wir sie heute kennen, ja, in ein ganz anderes System, vielleicht aktienbasiert oder zumindest teilweise auf Aktien. Da gibt es ja auch viele andere Ideen, aber dass es klar ist, dass die Rente, so wie sie aktuell noch funktioniert, nicht auf Dauer funktionieren kann.
Interessant, dass so wenig da in die Richtung geht, schon bei diesem Blog, finde ich bisher. Ja, natürliche Personen, ich meine, was betrifft natürliche Personen und Besteuerung, da gehört sowas für mich schon rein, ja, aber gut, kommt hier nirgendwo vor, außer hier an dem Punkt, vielleicht wird das angeschnitten. Die Grünen, Erhöhung des Grundfreibetrags und Anhebung des Spitzensteuersatzes auf 48%. Letztendlich auch wieder, ne? Besser Verdienende stärker besteuern und weniger Verdienende mehr Freiheiten steuerlich einräumen, ne?
Ja, also mehr zur Kasse bitten. Erhöhung des Grundfreibetrages kommt jetzt hier auch zum ersten Mal. Das ist ja immer auch so ein Thema, auch nicht an Inflation irgendwo angepasst. Letztendlich sollte der auch jedes Jahr erhöht werden. Ja, damit ich hier auch diese kalte Progression nicht habe. Das heißt, dass ich auch jedes Mal später überhaupt anfange, Steuern zu bezahlen. Aber mal gucken, wie sich das weiterentwickelt.
Und jetzt, das darauf muss ich jetzt mal eingehen. Also die Grünen schreiben hier auch Abschaffung der Abgeltungssteuer. Da hatte letztens jemand bei mir kommentiert, ah, das ist ja super. Das ist nicht so super, weil du ja trotzdem die Gewinne auch versteuerst und die Gewinne versteuerst du dann mit deinem ganz normalen Steuersatz und der ist ja aktuell, wie Johannes vorhin anmerkte, irgendwie ab, sagen wir 56.000, 57.000 irgendwas in der Drehe, bist du im Spitzensteuersatz. Das heißt, du müsstest eben ja zum Beispiel auf deine Aktiengewinne, die du ja im Grunde mit bereits versteuerten Geld erwirtschaftest, ja, also du gehst arbeiten, oder ich gehe zum Beispiel arbeiten, versteuere Geld mit 42%, dieses Geld nehme ich, lege ich an, investiere ich, spare ich für meine Zukunft, spare ich für meine Altersvorsorge, da entsteht dann ein Gewinn und auf diesen Gewinn soll ich jetzt nochmal 42% zahlen, das wollen die Grünen.
Ja, und letztendlich kannst du sagen, also ich bin der Meinung, ja, es kommt dieser Spitzensteuersatz oder der Reichensteuersatz, nennt man mal so, der ja heute ab 250 und 500.000 bei 45% liegt. Da bin ich der Meinung, egal wer nachher regiert, der wird erhöht. Ja, jetzt gehen wir vielleicht mal davon aus, auf 48%. Ja, dann kannst du nachher davon ausgehen, dass du, wenn die Abgeltungssteuer abgeschafft wird, dann zahlst du halt 50% auf deine Gewinne. Ja, nichts anderes heißt das.
Ja, echt krass.
Also doppelt so hoch, statt 25% Abgeltungssteuer heute, zahlst du dann halt knapp 50%.
Ja, also nicht einfach nur freuen, weil da steht Abschaffung.
Abschaffung, ja.
Abschaffung und der Abgeltungssteuer und Einführung der, wie nennt man die andere? So müsste man es nennen.
Ja, des normalen Einkommensteuertarifes.
Ne? Ja, genau. Ne? Und das finde ich ja so gefährlich immer bei den Wahlen, ja. Da wird ein so ein Spruch irgendwo raufgeklatscht, ja, und dann beeinflusst das die Entscheidung von Millionen Menschen, weil sich einfach null damit auseinandersetzen. Bist du noch da, Johannes?
Ja, ich höre dir zu.
Nee, war gerade so eine kurze Pause hier bei mir. Ich gehe mal auf den nächsten Punkt. Einführung, ach, da ist deine Lieblingssteuer. Einführung der Vermögenssteuer von 1% auf Vermögen von oberhalb von 1 Million Euro.
Ja, da kannst du jetzt schnell schon rechnen, ob du dazugehörst.
Also wenn damit einfach das Nettovermögen gemeint ist, mein Nettovermögen müsste bei 1,3 Millionen liegen, dann kann ich im nächsten Jahr 13.000 Euro Steuern zahlen, oder was?
1,3 Millionen, 300.000, 1% auf 300.000 wären es dann. Ne?
Wie? 1% auf 1,3 Millionen Vermögen?
Ja, also ich gehe mal davon aus, die 1 Million hast du frei.
Ach so.
Also, weil hier steht ja oberhalb von 1 Million Euro. Also wenn sie jetzt gnädig sind, die Grünen, dann sagen sie, okay, 1 Million ist Freibetrag, keine freie Grenze. Dann zahlst du praktisch auf deine 300.000 1%.
Das Kranke daran ist ja, also dass das Vermögen liegt ja nicht auf dem Sparbuch oder auf dem Girokonto, so wie bei dem Kanzlerkandidaten der SPD, sondern das ist ja investiert. Und ich meine, bei mir, ich bin ja jetzt ein kleiner Fisch, ne? Aber wenn man da Investoren sieht, die da ein Vermögen haben von, weiß ich, 10 Millionen in Immobilien, und wenn du da irgendwie 1% auf 900.000, also 90.000 dann zahlen musst, die hast du ja vielleicht auch gar nicht in Cash da rumliegen.
Ja, also einfache Rechnung, ne? Bei 100 Millionen Vermögen, es kommen natürlich wieder viele um die Ecke, ja, 100 Millionen Vermögen, dann können die das ja auch bezahlen. Ja, das ist ja hier immer die Diskussion. Aber darum geht es nicht. Ja. Hier rede ich ja wirklich von einer Zwangsabgabe, und ich will nicht wissen, wie viel Unternehmer oder vermögende Privatpersonen, die 100 Millionen haben an Vermögen, wie viel die denn auch spenden und insgesamt beitragen. Ja, aber hier bin ich natürlich in der Zwangsabgabe, das ist ja immer der Unterschied, ich bin halt nicht mehr freiwillig, ich bin absolut fremdbestimmt und ich zahle dann 1%, ja, das heißt 1 Million jedes Jahr, und das ist ein Wahnsinn.
Ja, und die, also was ich halt immer sehe, ne, also wie du schon sagst, diese Menschen, die in diesen Sphären dann auch agieren, ne, also 100 Millionen aufwärts, 100 Millionen aufwärts, so ein Vermögen, wie baust du das eigentlich auf? Das tust du ja nicht, indem du als Arbeitnehmer irgendwo agierst. Das tust du in der Regel als Unternehmer. Also die meisten Menschen, die ja so viel Vermögen haben, haben das entweder als Unternehmer oder wahrscheinlich als Immobilieninvestor oder beides, ja. Und die schaffen ja auch total viel Wirtschaftsleistung und schaffen Arbeitsplätze und so weiter. Und ich würde gerne mal wissen, was passieren würde, wenn sowas eingeführt wird, wie viel man von diesen Menschen verliert in dem Land und was der wirtschaftliche Schaden da wäre. Weil man kann ja Menschen nicht zwingen, hier zu bleiben. Und es gibt ja jetzt schon so viel attraktivere Länder aus steuerlichen Gesichtspunkten. Habe letztens über Zypern was gehört, 12,5% Besteuerung in der GmbH. Und du kannst einen Non-Dom-Status für 17 Jahre bekommen. Also du hast 12,5% Besteuerung in der GmbH, und auch die Auszahlungen sind dann steuerfrei, die du dir quasi auszahlst, wo wir in Deutschland auch nochmal zahlen. Und da scheint das ganze Jahr die Sonne, ja. Also es gibt ja jetzt schon lukrativere Dinge, und ich glaube, bei sowas würde man sehr, sehr viel wichtige Unternehmer verlieren in diesem Land.
Ja, ich glaube, die Zukunft liegt ja auch, ja, gerade in der Politik nicht darin, dass man immer mehr erhöht. Letztendlich ist es das ja. Ja, also ob das jetzt immer die Steuer sein muss, ja, so, das ja nicht, ja, die wird ja auch mal gesenkt. Aber insgesamt die Abgaben, ja, mit allem drum dran, was man in Deutschland, ich glaube, habe erst neulich wieder einen Bericht gelesen, ja, man ist über 50% bei den Abgaben. Und ich glaube, die Schmerzgrenze, ja, warum bekommt man es nicht hin, ein Drittel, ja, ist immer noch genug. Ja, aber da muss ein Umdenken stattfinden, weil klar, kann ich ja auch nicht finanzieren. Ich habe ja heute so ein Apparat, ich brauche ja irgendwo diese Einnahmen. Ja, also muss ich diese Abgabenlast hochfahren. Aber hier halt ein Umdenken. Ja, jetzt können wir ja wieder China nehmen, die gehen da ganz andere Wege. Ja, also so radikal sollte es natürlich nicht sein. Aber das Unternehmer, ja, und gerade wenn es die Unternehmer freiwillig tun können, dann würden die noch viel mehr dazu beitragen, ja, wenn auf der anderen Seite die Abgabenlast verringert wird. Da bin ich 100% davon überzeugt. Ja, und anders, ich weiß auch gar nicht, anders kann es auch gar nicht mehr funktionieren. Ja, also es muss ein komplettes Umdenken hier in diesen Abgaben stattfinden.
Jetzt, das ist ja auch mal spannend, hier die Linken, die sagen Vermögenssteuer auch ab 1 Million oder oberhalb von 1 Million. Und dann soll es auch noch eine Vermögensabgabe zur Bewältigung der Corona-Krise geben, nämlich von all den Menschen, die mehr als 2 Millionen Euro besitzen. Und das sollen sogar 30% sein, die zahlbar über 20 Jahre sind.
Ja. Ja, also jeder normale sterbliche Mensch, der so etwas liest, kann eigentlich nicht links wählen. Also Wahnsinn. Ja, also das ist praktisch Zwangsenteignung.
Ah ja, also einfach die Reichen enteignen, ist das übersetzt. Ja.
Das sehen wir dann in der Umschichtung von Vermögen.
Dann sagen die Linken noch Erhöhung des Grundfreibetrags auf 14.400. Das hatten wir bei den Grünen auch schon. Ne? Man sieht die Grünen sehr ähnlich. Und Anhebung des Spitzensteuersatzes hatten wir bei den Grünen auch. Aber die Linken setzen noch einen drauf. Die sagen nicht 48 wie die Grünen. Die sagen 53%. Und die sagen auch ab 70.000 Euro bist du schon rich bitch. Da kannst du Steuern zahlen bis zum Ende.
Ja, und vor allem die 75% ab 1 Million.
Ja. Aber was ist das? Ach so, ab 1 Million, da habe ich gelesen, ab 1 Million 75% Steuern zahlen. Ach so, und 60% im Übrigen ab 260.000 Euro.
Ja, und da geht es ja nur um die Steuern. Ne? Also wir haben ja auch noch andere Abgaben. Also ja, letztendlich arbeitest du dann nur noch für die Regierung.
Da arbeitest du von Januar bis Ende September für den Staat. Und die Monate Oktober, November, Dezember für dich.
Und, ja, ich glaube, im Extremfall hast du noch einen Monat.
Ja, also das ist ja, das schlägt natürlich wieder alles. Das ist hier richtig, richtiger Trumpf hier bei den Linken wieder. Gehen wir mal aufs nächste Kapitel. Was haben wir jetzt? Ich gucke mal rein. Immobilien, ja, das passt doch gut rein. Immobilien, jetzt das Thema CDU angefangen. Steuerförderung von Gebäudesanierung bei vermieteten Immobilien und Gewerbeimmobilien.
Ja, das liest sich ja erstmal gut. Wie das dann im Detail wieder aussieht, ne? Also auch hier, du hast ja erstmal nur einen Vorschlag, wie das dann letztendlich, wie sowas dann durchgeboxt wird, ne? Mit vielen Kompromissen. Macht solche Dinge extrem kompliziert. Es gibt ja immer wieder, dass es gewisse Förderungen gibt, auch für gewisse Immobilien, Gebäude, ob das jetzt Denkmalimmobilien sind oder Sanierungsgebiete. Extrem kompliziert manchmal. Und das ist halt immer die Problematik, wenn ich solche Ausnahmen brauche, steuerrechtliche Reize schaffe, damit man hier halt saniert. Aber grundsätzlich natürlich, Förderung hört sich immer gut an.
Möglichkeit für die Länder, Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von 250.000 Euro pro Erwachsenen, zusätzlich 100.000 pro Kind bei erstmaligen Erwerb von selbstgenutzten Wohnraum. Ich weiß auch, und da kommen wir ja gleich zu, die FDP, da habe ich letztens nämlich einen Livestream mit dem Christian Lindner gehört, und die FDP sagt sogar, es soll jeder einen Freibetrag von bis zu 500.000 haben, was die Grunderwerbsteuer angeht. Und was steckt denn da wieder hinter? Da steckt hinter, dass sie den Erwerb von Immobilien auch zum Eigennutz fördern wollen, eben um die Altersvorsorge zu stärken. Denn auch sozusagen, wir hatten ja mal die Diskussion, aber sehen es so, dass auch das Eigenheim, das abbezahlte Eigenheim dann eben irgendwann einen Schutz vor Altersarmut darstellt. Und deswegen finde ich das durchaus sinnvoll, das hier an der Stelle zu fördern. Einmalig bei jeder Person. Bei der CDU ist etwas geringer scheinbar hier mit 250.000.
Ja, ist sowieso spannend. Die Grunderwerbsteuer ist, glaube ich, bei jeder Partei auf der Agenda. Da sieht man auch, dass die Grunderwerbsteuer in der Summe an Bedeutung gewonnen hat, was natürlich klar mit dem Immobilienboom der letzten Jahre zu tun hat.
Verlängerung befristeter Abschreibungsmöglichkeiten, Anschaffung neuer Mietwohnungen, zusätzliche Abschreibung von 5% der Anschaffungskosten, / Herstellungskosten auch nach 2021. Kannst du den Punkt erklären?
Genau, also du hast ja jetzt heute bis 2021 diese 5% Sonderabschreibungsmöglichkeit bei Anschaffung neuer Mietwohnungen. Da gibt es aber dann ganz viele Tatbestandsvoraussetzungen, die erfüllt sein müssen. Da gibt es einen bestimmten Quadratmeterpreis, ich weiß ihn jetzt gar nicht auswendig, damit du diese Förderung bekommst, diese 5%. Und das soll halt hier nach dem Willen der CDU einfach bis 2021 hinaus verlängert werden.
Was sagt die SPD? Abschaffung 10-Jahresfrist für Steuerfreiheit von Veräußerungsgewinn aus nicht selbst genutzten Grundstücken. Ah, das wäre ja die Katastrophe.
Ja, das wäre wirklich für sehr viele Immobilieninvestoren und nicht mal nur für Immobilieninvestoren, weil oftmals hat man ja auch Immobilien, ohne dass man gleich ein großartiger Investor ist. Ja, auch durch, man hat sie vielleicht geerbt, das würde ja da alles reinfallen, weil wenn ich keine Steuerfreiheit habe nach einer gewissen Frist, dann fällt ja auch eine geerbte Immobilie da runter, ja, dass ich diesen Veräußerungsgewinn dann versteuern müsste. Also immobilientechnisch natürlich eine wahnsinnige Katastrophe und würde natürlich den größten Vorteil einer Immobilie im Privatbereich zerstören.
Ich meine, und auch immer unter der Prämisse, man sollte aus meiner Sicht den Erwerb von Immobilien fördern, um eben dieses Problem der Altersarmut mal zu lösen, ja, und sozusagen nicht unattraktiver machen, genau das gleiche Spiel mit Aktien, das zu fördern, das immer und mehr aufzuklären, dass mehr Menschen eben das, was ich auch bei Instagram versuche, sozusagen mehr Leute zu inspirieren, in Aktien und Immobilien zu investieren, weil du da dir eben das notwendige Vermögen schaffen kannst, in 30 Jahren dann entsprechend vernünftig in Rente gehen zu können dann auch, ja.
Ja, ich glaube, fast alle Parteien haben einfach den falschen Ansatz, ja, dass man einfach hier Vermögen und ja, irgendwas, was man sein ganzes Leben vielleicht geleistet hat, das will man extrem besteuern, ja, statt Dinge zu belohnen, ja, dass man den Anreiz auch mal umdreht, dass vielleicht jemand, ja, der sich halt in wirklich niedrigen Einkunftsbereichen bewegt, ja, dass man hier Anreize schafft, dass jemand auch wesentlich mehr verdienen kann. Egal, ja, wie diese Anreize aussehen können, da gibt es unterschiedliche Ansätze, ja, aber keine Partei verfolgt es letztendlich. Die FDP hat so einen Ansatz mit drin, ja, aber das ist halt so die übliche Vorgehensweise, ne? Man kappt einfach irgendwo und das, was du verdienst, davon will ich als Regierung ja, einfach was davon haben.
Ja, FDP hast du angesprochen, den Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer von bis zu 500.000 Euro für natürliche Personen hatten wir angesprochen. Hier gibt es noch einen zweiten Spiegelstrich, Erhöhung der jährlichen Abschreibungsrate für Gebäude von 2% auf 3%, und hier kommt es nämlich, um Investitionen zu fördern. Also nächstes ist das erste Mal hier irgendwas, Investitionen zu fördern, ja, und das sollte aus meiner Sicht eben die Richtung sein, das zu fördern. Wenn wir als Staat nicht in der Lage sind, die gesetzliche Rente aufrechtzuerhalten, müssen wir doch private Investitionen fördern.
Ja, wie bekomme ich es hin, dass jeder ja an einem Vermögensaufbau partizipieren kann und nicht durch Umschichtung, dass ich jemand etwas wegnehme, der sich das erarbeitet hat, ja, und denjenigen gebe, der sich halt vielleicht auch auf die faule Haut gelegt hat, ne, sondern wie schaffe ich Anreize, dass da jeder in Anführungszeichen hinkommen kann. Ja, das wäre doch viel interessanter, hier die jährliche Abschreibungsrate für Gebäude von 2% auf 3% zu erhöhen. Ich glaube, da ist die FDP bewusst niedrig, weil ich glaube, auch die 3% würden jetzt hier den Bock nicht fett machen. Da bräuchte man eher 5-6%, um wirklich zu sagen, hey, oh, jetzt baue ich ja und vermiete. Weil dann habe ich wieder wirklich diesen Vorteil der hohen Abschreibung.
Die Grünen, Unterbindung der Umgehung der Grunderwerbsteuer mit Share Deals, das hatte übrigens auch oben schon die SPD. Was sind Share Deals und wie kann man da die Grunderwerbsteuer umgehen?
Also beim Share Deal, der wurde ja schon eingeschränkt bei der Grunderwerbsteuer. Früher waren es, ich durfte nur 5%, also wenn ich 95%, unter 95% verkauft habe, dann ist, wenn ich eine Haltensfrist noch eingehalten habe, keine Grunderwerbsteuer auf diese 95% angefallen. Das hat man jetzt ja verschärft. Jetzt muss ich unter 90%. Das heißt, ich muss mindestens 10% zurückbehalten und eine Behaltensfrist von 10 Jahren. Dann sind 90% oder halt etwas weniger als 90% grunderwerbsteuerfrei. Und das geht hier bei diesem Share-Deal und das will man halt beenden. Ich glaube, das wäre auch ein Punkt, ja, da hätte ich noch nicht mal großartig was dagegen. Weil das ja, spielt auch nicht so die großartige Rolle. Weil ich habe hier jetzt eine Behaltensfrist von 10 Jahren. In der Praxis ist es immer extrem kompliziert, wenn ich hier von meinem Unternehmen mit Immobilie nur 90 oder 89,9% verkaufe, 10 Jahre lang warte und dann die restlichen 10,1% verkaufe. Ja, was für eine bescheuerte Regelung. Ja, dann kann man es gleich abschaffen. Also das fände ich gar nicht so dramatisch. Mhm.
Nächster Punkt, Möglichkeit für die Länder zur Erhöhung des Steuersatzes bei der Grunderwerbsteuer bei großen Wohnungsunternehmen und Senkungen bei privaten Käufern, Käuferinnen.
Ja, hier haben wir jetzt auch noch den Genderstern. Bei den Grünen extra. Ja, würde alles wieder sehr kompliziert machen. Ne? Also die Länder könnten dann entscheiden, ja, dass halt ab einem gewissen Umfang hier die Grunderwerbsteuer noch höher wird und bei privaten Käufen vielleicht niedriger. Ja, Wahnsinn. Riesiger Verwaltungsapparat.
Ne? Ja, anteilige Besteuerung des Immobilienbesitzes bei Unternehmensverkäufen.
Ja, gleiches Thema. Ne? Man macht alles wieder kompliziert. Ich habe ja heute sowieso schon eine Herausforderung, wenn ich ein Unternehmen mit Immobilien verkaufe, ja, weil ich ja hier die Grunderwerbsteuerproblematik gerade angesprochen ja habe. Und jetzt hier nochmal Immobilienbesitz anteilig zu besteuern.
Ja. Das wissen die wahrscheinlich gar nicht.
Ja, das kann sein, ja, weil ich würde ja gerne mal wissen, wer diese Programme da immer steuerlich für die Parteien aufsetzt. Aufgrund von welchen Vorgaben, ja, aber.
Ja, nächster Punkt ist Finanzierung klimafreundlicher Modernisierung durch Vermieterin, Staat und Mieter, Mieterin zu je einem Drittel.
Ja, man will es ja gar nicht mehr kommentieren. Ja, aber ja, so agieren die Grünen. Ich bin ja auch für Grün, also nicht für die Partei Grün, ja, sondern ich bin der Meinung, dass man heute nur auch mit grünen Gedanken regieren kann, aber bitte ohne die Grünen. Das musste jetzt an dieser Stelle einfach mal raus.
Ich habe so eine Metapher gesehen, die fand ich irgendwie relativ passend, nämlich die Wassermelone für die Grünen. Außen grün, aber innen eben tiefrot. Und dass sie eben diesen grünen Gedanken, und den finde ich genauso wichtig, und Umweltschutz etc., aber das, was sie eigentlich in sich tragen, eben eine ganz andere Richtung ist. Und das finde ich an der Sache so gefährlich. Und wer noch röter ist, sind die Linken. Was sagen denn die Linken dazu? Unterbindung von Share-Deals durch Absenkung der Beteiligungsgrenze auf 50%, also hier auch wieder mit den Share-Deals. Du sagst ja, die machen gar nicht so viel aus, aber irgendwie haben sich das alle hier von der Linkstendenz hier, von der linken Seite, alle diesen Share-Deal rausgegriffen. Ne?
Ja, hier ganz klar wieder der Neid-Aspekt. Weil Share-Deals natürlich auch in gewissen Gesellschaften, ja, da kommt es vor, ja, mit Unternehmen, auch in der Regel besser verdienende. Und ich glaube, das verkauft sich halt auch einfach gut politisch. Und deswegen, ja, die Linke machen die Beteiligungsgrenze auf 50%. Ja, ich glaube, damit wird man den Share Deal auch unterbinden, dann ist er überhaupt nicht mehr attraktiv. Dann lieber gleich abschaffen. Ja, also da wäre die Komplettabschaffung wesentlich besser.
Dann haben wir Abschaffung der Spekulationsfrist natürlich für Immobilienverkäufe und stärkere Besteuerung von Spekulationsgeschäften und Immobilienverkäufen. Wie stehst du dazu?
Aber ja, vorhin schon gehört, ne? Also war doch auch die Linke, ne? Oder die Grünen, ne? Mit 50% Abschaffung der Abgeltungssteuer. Das ist ja hier wahrscheinlich ähnlich gemeint. Man schafft die Spekulationsfrist ab und gleichzeitig wird dann wahrscheinlich noch die Besteuerung von Immobilien dann noch erhöht im Vergleich zur normalen Einkommensteuer. Auch das ist ja möglich, dass man hier eine neue Einkunftsart schafft. Ja, wie gesagt, das Steuerrecht ist ja noch nicht kompliziert genug. Da könnte man ja noch Immobilienverkäufe eine extra Steuer dafür einführen.
Und jetzt finde ich einen guten, schöner Spiegelstrich, der fängt jedenfalls schön an. Förderung von Wohnungsbau. Wir haben ja in Berlin eine rot-rot-grüne Regierung. Man kann sich ja mal die Statistik angucken, was durch die Gesetzgebung hier, wie der Wohnungsbau gefördert wurde. Das heißt, wie viele Neubauprojekte durch den Berliner Mietendeckel entstanden sind. Und dann wird man mal die Ergebnisse dieser Politik sehen. Aber Sie sagen Förderung Wohnungsbau, steuerliche Vergünstigung nur bei dauerhafter Mietobergrenze, Pflicht zur Reinvestition von Gewinnen sowie demokratischen Mitbestimmungsrechten für Mieter.
Tja, das braucht man gar nicht kommentieren, oder?
Lässt man höflich unkommentiert, sagst du.
Das macht einen sprachlos.
Dann gehen wir mal ins nächste Kapitel, was ja auch für viele Aktionäre gerade spannend ist, also die Besteuerung von Kapitalerträgen. Was passiert oder was sagen die einzelnen Parteien in ihrem Wahlprogramm zu Kapitalerträgen? Und da will ich jetzt mal drauf eingehen. CDU, Erhöhung Sparerpauschbetrag und Arbeitnehmersparzulage. Hatten wir vorhin schon, ne?
Ja, genau. Das war vorhin bei der Einkommensteuer, glaube ich.
Ah ja.
Genau, also grundsätzlich positiver Aspekt, ja, hier wirklich mal zu erhöhen, weil die Inflation hat es in der Vergangenheit ja auch schon aufgefressen. Und letztendlich ist der Sparerpauschbetrag mit 801 Euro ja schon lang keine 801 Euro mehr.
Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessungsgrundlage. Keine Belastung für Kleinanleger und private Altersvorsorge. Na, das liest sich doch wie ein Länderspiel.
Ja, und da haben wir es ja wieder, da wird halt einfach eine neue Steuer eingeführt. Finanztransaktionssteuer ist ja schon lang in aller Munde. Bisher gibt es da halt nicht die europäische Einigung, die man sich gewünscht hat. Ja, aber wird wahrscheinlich irgendwann kommen. Und dann kommt es darauf an, ja, Belastung für Kleinanleger, also keine Belastung, und private Altersvorsorge, ja, wie das nachher wieder geregelt ist. Ab wann greift dann die Finanztransaktionssteuer? Ja, die fängt dann wahrscheinlich schon wieder ab 10.000 Euro an, alles drunter sind Kleinanleger. Ja, also Wahnsinn.
Einführung, SPD jetzt, Einführung Finanztransaktionssteuer, also die ist beliebt, da wieder eine neue Steuer zu entwickeln, im Einklang mit europäischen Partnern.
Genau, das, was ich gerade gesagt habe, will man eigentlich europaweit einführen. Ja, aber
Mann,
da scheitert dann wieder. Ja, und dann macht man es halt national. Ne?
Boah, ich habe hier so eine offene Winde hier neben mir liegen. Da vergeht mir alles. oder es liegt am Wahlprogramm der Linken. Ich weiß es nicht. Und der Grünen, ich kann es sicher. Aber auf jeden Fall ist mir ganz schön. Ja, FDP, Wiedereinführung der Spekulationsfrist von 3 Jahren für private Veräußerungsgeschäfte aus Wertpapieren. Das heißt, im Umkehrschluss, wenn ich eine Aktie länger als 3 Jahre halte und danach verkaufe, ist der Gewinn steuerfrei, richtig?
Ja, sehr schön. Da finde ich sogar, die 3 Jahre könnten durchaus, ja, also selbst wenn es 10 Jahre wären, fände ich das sehr interessant. Weil damit fördert man ja dann auch, dass ich in Aktien spare Und dann kann diese Spekulationsfrist auch etwas länger sein, aber 3 Jahre wäre natürlich auch schön. Früher war die ja mal ein Jahr. Man kann sich kaum noch daran erinnern. Tatsächlich hatten wir hier eine einjährige Spekulationsfrist. Ich glaube, damals dann von der SPD gecancelt. Ich weiß aber nicht mehr ganz genau, aber ich glaube, die SPD war es damals. Und seitdem haben wir ja hier, dass es besteuert wird. Und da wäre natürlich eine Wiedereinführung dieser Spekulationsfrist jetzt mal unabhängig von den Jahren super spannend.
Und auch Anhebung Sparerfreibetrag. Ich finde das ja mit dem Sparerfreibetrag nicht so entscheidend. Also was für mich das Relevanteste tatsächlich wäre, ist eben diese Wiedereinführung der Spekulationsfrist. Und da denke ich auch, müssen es gar nicht 3 Jahre sein. Was natürlich schon sinnvoll manchmal sein kann, wenn ein Unternehmen nicht mehr den Weg verfolgt, weswegen ich es gekauft habe und sich daran am Investment Case was verändert und ich sozusagen die Aktie verkaufe, dafür eine neue Aktie kaufe, dass dann immer steuerfällig wird. Das finde ich eigentlich das Blöde. Ich habe zum Beispiel ein Depot, wo ich ganz klar sage, an dieses Geld gehe ich nicht ran. Das mache ich für meine Altersvorsorge. Dennoch muss ich bei jedem Gewinn immer wieder Steuer zahlen. Ich würde es gern so sehen oder ich würde es logischer finden, wenn erst die Steuer fällig werden würde im Zeitpunkt der Auszahlung.
Ja, also, du könntest es ja ne, praktisch wie in deiner GmbH, oder könntest wie eine GmbH betrachten, erst in dem Moment, wo es in deine Privatsphäre gelangt. Ja. Aber klar, durch das, dass du dein Depot privat führst, ist es halt immer in deinem Privatvermögen. Aber es könnte ja auch so eine Art Reinvestitionsrücklage, ja, also für die Investition, du verkaufst eine Aktie und kaufst für dieses Geld praktisch eine neue. Auch solche Möglichkeiten gibt es ja. Es würde natürlich das alles verkomplizieren. Deswegen bin ich da auch schon der Freund, dass man es einfach löst. Am einfachsten wäre so eine schöne Spekulationsfrist und dann hast du es halt ab und zu auch in Kauf zu nehmen, wenn du vorher verkaufst, dass du diese Gewinne versteuern musst, aber besser als die heutige Regelung. Ja, ich glaube, letztendlich können wir heute davon ausgehen, was kommt, ist auf jeden Fall die Anhebung des Sparerfreibetrags, da bin ich eigentlich überzeugt und auch vielleicht der Arbeitnehmersparzulage. Das sind aber immer so Kompromisse. Wenn jetzt die FDP mit an der Regierung wäre, ja, dann kann man nachher sagen, hey, Anhebung Sparerfreibetrag haben wir ja durchgebracht, die Spekulationsfrist leider nicht. Ja, also,
war umgekehrt.
Ja, das wäre schön, aber da kommt es natürlich immer darauf an, in welchem Verhältnis dann die FDP zu den anderen Parteien die Wahl gewonnen hat. Ja, also wenn ich halt der Kleine in der Koalition bin, dann habe ich es natürlich schwierig.
Gehen wir mal
Lassen wir uns überraschen.
Gehen wir noch weiter. Die Grünen, Abschaffung der Abgeltungssteuer. Und hier steht es mal richtig. Und wieder Einführung der progressiven Besteuerung. Vorhin hatten wir nur den ersten Teilsatz.
Ja.
Das hat mir gefehlt. Und wieder Einführung der progressiven Besteuerung. Den Punkt haben wir vorhin erklärt. Einführung einer europäischen Finanztransaktionssteuer mit breiter Bemessung. Was ist denn eine breite Bemessungsgrundlage?
Ja, dass halt hier alles Mögliche reinläuft, ja, auch welche Finanzgeschäfte, dass man halt nicht nur gewisse Finanzgeschäfte nimmt, ja, sondern hier die Bemessungsgrundlage, ja, vielleicht alle Derivate mit einbezieht. Vielleicht ja auch noch, also steht jetzt hier noch nirgends, habe es noch gar nirgends gelesen, ne, wie sieht es mit Bitcoin und so weiter aus oder Kryptowährung, auch das ist ja immer ein beliebtes Thema, dass das besteuert werden soll. Auch sowas kann natürlich nachher der Finanztransaktionssteuer unterliegen.
Die Linke, Abschaffung der Abgeltungssteuer, Beibehaltung des Sparerpauschbetrags sowie der Einschränkung bei der Verrechnung von Verlusten aus Kapitalvermögen und Einführung der Finanztransaktionssteuer mit einem Steuersatz von 0,1% bei jeder Transaktion.
Ja. Ja, also Wahnsinn, die Linke schöpft überall ab.
Die schöpft überall ab. So, jetzt müssen wir mal
gucken. So viel, dass es nichts mehr zum Schöpfen gibt nachher.
Jetzt hatten wir noch ein Thema offen, Einkommensteuer, glaube ich. Ne? Wollten wir noch ein paar Punkte mal rauf.
Genau, können wir drüber fliegen.
Was haben wir hier? Festhalten am Ehegattensplitting. Kannst du mal kurz erklären, was die Vorteile am Ehegattensplitting sind?
Ja, und vor allem festhalten, oh, das ist ja schon länger in der Diskussion,
dass CDU, man... muss ich erst mal sagen, ja, also CDU als erstes, ja.
Ja, genau, also es geht ja auch hier um das Festhalten des Ehegattensplittings. Also der Vorteil liegt ja darin, gerade wenn ich verheiratet bin, komme ich ja nur in den Genuss dieses Ehegattensplittings. Hat dann den Vorteil, dass mein Steuersatz, ja, wenn du jetzt 100.000 verdienst und deine Frau hat ein Einkommen von 0, dann wird praktisch die 100.000 durch 2 geteilt und damit werden 50.000 von beiden Seiten versteuert und dann fällt mit der Steuerprogression, weil die 50.000 halt niedriger besteuert werden als die 100.000. Ja. Also die 50.000 wird die Steuer genommen, mal 2 praktisch gerechnet. Ja, und damit ist deine Gesamtsteuer niedriger, als wenn die 100.000 besteuert werden. Das hat ja mit diesem Progressionstarif zu tun bei uns in der Einkommensteuer, dass der halt mit steigendem Einkommen auch die Steuersätze steigen. Und das Ehegattensplitting mindert es etwas. Kommt immer darauf an, wenn die Ehegatten gleich verdienen, dann habe ich gar keinen Vorteil. Ne? Also wenn du 50.000 verdienst, deine Ehefrau 50.000, dann hast du die gleiche Steuer. Ne? Es wirkt also nur, wenn man stark unterschiedlich verdient und du als Alleiniger natürlich nicht so viel verdienst, dass du auch danach noch im Spitzensteuersatz bist.
Also wenn du halt 300.000 verdienst und deine Frau gar nichts, dann hast du keinen Vorteil.
Genau, weil du bei 150.000 halt auch 42% bezahlst, ja. Dann ändert sich nichts. Ne? 42% auf 150.000 mal 2 kommt die gleiche Steuer raus, wenn du 42% von 300.000 nimmst.
Und ich dachte immer, die Hochzeit sei ein Steuerhack.
Ja, bei manch einem, aber nicht bei jedem. Es ist halt gemein, wenn man deswegen geheiratet hat. Ne? Und nachher zahlt man trotzdem die gleichen Steuern.
Siehst du noch interessante Punkte hier bei der CDU? Also ich will jetzt nicht auf jeden eingehen. Verbesserungen bei vermögenswirksamen Leistungen, weitere Erhöhung des steuerlichen Entlastungsbeitrags für Alleinerziehende auf 5.000 Euro.
Ja, also ich glaube, der ist ja aktuell bei 4.000 Euro, also jetzt auch nicht die Rede wert. Verbesserung der steuerlichen Berücksichtigung von haushaltsnahen Dienstleistungen. Auch das finde ich sinnvoll. Ja, das heißt, wenn du auch der Klassiker eine Haushaltshilfe halt angestellt hast, dass du die noch besser steuerlich berücksichtigen kannst. Ja, hier wird ja auch oft, dass man einfach das Schwarzarbeiten hier vermeidet. Wenn du sie dann halt steuerlich abziehen kannst, dann gehst du eher weg von der Schwarzarbeit. Also das finde ich sinnvoll. Ausweitung, ja, was mich überrascht hat, Ausweitung und Vereinfachung von steuer- und sozialabgabenfreien Sachzuwendungen für Arbeitnehmer. Das ist ja das ganze Thema mehr Netto vom Brutto, dass es verschiedene Bausteine gibt in Form, in der Regel von Sachzuwendung, also nicht in Form von Geldzuwendung, die dann steuerfrei bzw. sozialabgabenfrei sind. Das hat mich hier sehr überrascht, dass man hier eine Ausweitung vorsieht, weil das ist immer in der Diskussion. Es gibt mittlerweile über 30 verschiedene Bausteine in diesem Bereich, dass man die ja wieder reduzieren will. Aber ja, so rum umso besser. Also das ist ja auch gerade ein Baustein für ganz normale Arbeitnehmer, wenn ich nicht selbstständig tätig bin, um halt mein Nettoeinkommen zu erhöhen.
Die Punkte der SPD hatten wir vorhin bei natürlichen Personen im Grunde, also Einkommenssteuerreformen, die kleinen und mittleren Einkommen irgendwie besser stellt, Aufschlag von 3 Prozentpunkten zur Einkommenssteuer bei Verheirateten für den zu versteuernden Einkommensanteil oberhalb von 500.000 und bei ledigen ab 250.000 Euro, das hatten wir vorhin. Auch FDP-Spitzensteuersatz erst ab 90.000 Euro, haben wir vorhin drüber gesprochen. Senkung der Abgabenquote auf unter 40% bei der FDP hatten wir auch schon.
Ja, aber da steht es jetzt genau. Ne? Das war ja die Frage, die ich vorhin hatte. Steuerquote plus Sozialbeitragsquote auf unter 40%. Das ist natürlich ja, anspruchsvoll, weil... Jetzt rechne ich mal noch den Arbeitgeberanteil mit, dann bin ich heute schon bei 40% Sozialabgaben. Wahrscheinlich hat die FDP hier jetzt den Arbeitgeberanteil nicht mitgerechnet. Ja, dann ist das wieder eher realistisch, weil dann habe ich eine Steuerquote von 20 plus Sozialbeitragsquote von 20 beim Arbeitnehmer. Aber auch hier immer die Schwierigkeit, die 20%, die der Arbeitgeber bezahlt, die habe ich als Arbeitnehmer verdient. Der Arbeitgeber führt sie halt ab, aber letztendlich ist es mein Beitrag als Arbeitnehmer. Ja, und das war ja der Punkt vorhin. Wir haben eine wahnsinnige Abgabenlast in Deutschland und das ist die Herausforderung, die zu senken, ja, und alle Parteien letztendlich erhöhen die ja, oder kommen nach der Wahl und sie wird tatsächlich erhöht. Ja, also das ist ja, ich sage mal, das, was ich von der Wahl erwarte, egal wer nachher gewinnt, dass wir eine Erhöhung in der Abgabenquote haben.
Was haben wir noch? Erhöhung der Übungsleiter, Ehrenamtpauschale, erhöhte Werbungskostenpauschale für Homeoffice, steuerfreie Nutzung gestellter Büroausstattung, Festhalten am Splitting-Verfahren, das hatten wir vorhin auch, ne? Verhinderung der Doppelbesteuerung von Renten sehe ich hier noch. Ja, Grüne. Schau mal da, ob du was siehst. Erhöhung des Grundfreibetrags, Anhebung des Spitzensteuersatzes bei zu versteuernden Einkommen von 100.000 beziehungsweise bei Verheirateten bei 200.000 auf 45%. Das heißt, die Grünen wollen den auch hochstellen. Das wäre ganz vernünftig.
Naja, also ja, den Spitzensteuersatz wollen sie erhöhen.
Ja, also von bisher, das waren nur die 56.000, ne? Also fast verdoppeln.
Nee, weil das waren ja nur die 42%. Und die 45%, die greifen jetzt schon bei 100 beziehungsweise
Oh.
200. Und die haben ja vorher bei 250 beziehungsweise 500 erst gegriffen.
Ah
Und
ja.
dafür gehen sie dann auf 48, ne? Also insgesamt eine Erhöhung.
Ah ja, also die 42% würden dann weiterhin bei ab 46, ab 56.000 in etwa sein und dann ab 100.000 bereits 45% und ab 50.000 dann 48%.
Genau, man geht
Hätte
hier
mich
dann 3%.
gewundert, ja, hätte mich schon gewundert, wenn du da was.
Ja. Also ganz interessant finde ich ja auch den Punkt, neben Steuerpflicht nach dem Wohnsitz tritt Steuerpflicht nach der Nationalität, um steuerlich motivierte Wohnsitzwechsel zu verhindern. Also, das ist für mich schon sehr link. sozusagen linke
Das
Partei.
ist auch in den USA so, dass in den USA die Steuerpflicht auch an die Nationalität gebunden ist?
Nee.
Nee, okay.
Nee. Also ich wüsste nicht, in welchem Land, USA, aber definitiv nicht.
Aha.
Ja, es gibt ja diverse Doppelbesteuerungsabkommen, wo ja dann alles genau geregelt ist. Da gibt es dann Unterschiede, was ich halt in Deutschland, wenn ich jetzt in Deutschland wohne als Amerikaner, was muss ich in Amerika versteuern? Komplett unterschiedlich, auch je nach Nation. Aber das hier wirklich ganz neu für mich, dass man nach Nationalität besteuert. Ja, das wird spannend, ne? Vor allem ja dann auch mit den Ländern in das Land, wo ich ja hier dann meinen Wohnsitzwechsel betreibe. Ja, dann bin ich ja voll in der Doppelbesteuerung, weil dort muss ich ja auch Steuern bezahlen. Und zahle halt dann alles darüber hinaus noch die deutsche Steuer. Also ich würde dann tatsächlich steuerlich immer in Deutschland besteuert werden, egal wo ich meinen Wohnsitz habe.
Ja, nicht umsetzbar. SPD, nee, jetzt gar nicht SPD, ist ein Schreibfehler in dem Dokument. Hier muss ja die Linke wieder stehen. Was haben wir hier? Steuersatz ab 70.000, 53%.
Aber den Schreibfehler finde ich echt cool.
Da kann man sich schon mal täuschen heutzutage. Die sind ja so dicht beieinander. SPD, die Linke, die Grünen, da kann sowas mal passieren. Auch den Jungs von KPMG ist da zu verfallen.
Okay.
Ja, genau. Reichensteuer 60% ab 260.533 Euro zu versteuerndes Einkommen und 75% oberhalb von 1 Million. Das hatten wir auch schon. Ja, ich würde sagen, wir kommen zum Zaster-Wahlfazit.
Zum Zaster-Wahlfazit. Also, was ich wähle, Jetzt kann ich ganz kurz machen, was ich auch schon immer gewählt habe, ist gelb, FDP. Das hat jetzt auch gar nicht damit zu tun, dass FDP grundsätzlich die Partei ist, die für Steuervereinfachung und für niedrigere Steuersätze eintritt, ja, sondern weil alle anderen Parteien in eine gewisse Richtung auch immer schlimmer werden und die FDP zumindest hier sich nicht verschlechtert hat, sondern hier ja einen ganz anderen Ansatz einfach hat, ja, und nicht hier bestrafen will, Leistung bestrafen, ja, was alle anderen Parteien, Ausnahme mal noch die CDU und auch die SPD in Teilen hat hier Ausnahmen drin. Aber das, was ich vorhin schon sagte, ne, auch politisch mal eine ganz andere Richtung zu denken, ich würde mir mal wirklich ganz andere Wahlprogramme wünschen. Ja, aber da sind wir leider noch sehr weit davon entfernt. Und ich sehe es natürlich auch sehr wichtig, du hast es jetzt hier gar nicht erwähnt, es kommt ja hier eine Partei gar nicht vor. Ja, ich glaube ja nur aus dem Grund, weil die steuerlich überhaupt nichts in ihrem Wahlprogramm vorhaben, ja, die AfD. Ja, aber auch hier würde ich gerne Goretzka zitieren, fand ich ganz witzig, das Zitat habe ich neulich gelesen, der gesagt hat im Interview, jede Stimme für eine demokratische Partei ist eine gegen die AfD. Das würde ich hier sofort auch unterschreiben. Und wir leben in Deutschland, ja, wir haben Glück, in einem der demokratischen Ländern der Welt zu leben, aktuell auf Platz 5 weltweit. Bitte geh wählen, gib deine Stimme einer demokratischen Partei, ja, weil das gehört genauso dazu, jetzt unabhängig von dem Wahlprogramm der einzelnen Partei. Mhm. Und zum Abschluss vielleicht noch, ja, der eine oder andere kennt ja den Wahl-O-Mat. Da kann ich ja mit gewissen Antworten rausbekommen, welche Partei vielleicht mir zusagt. Es gibt aber auch einen Steuer-O-Mat, ganz witzig. Und da kann ich mir ausrechnen lassen, wie sich die Steuerpläne, das, was wir hier gerade besprochen haben, ja, auf mein Netto auswirkt. Einfach mal probieren.
Und zwar
Steuer.
Ist das?
Genau, das ist von Smart Steuer. www.steuer-o-mart.de.
Ja, interessant. Den CEO, den haben wir vielleicht demnächst bei uns mal zu Gast. Wir wollten ja auch mal Gäste einladen und ich hatte mit denen zuletzt Kontakt gehabt. Aber darüber besprechen wir gleich, Johannes. Besten Dank fürs Zuhören. Ich glaube, wir konnten so einen kleinen Eindruck mal geben. Dieses Dokument packen wir hier in die Shownotes. Das heißt, ihr könnt euch das runterladen hier direkt von KPMG. Ist so ein PDF, ganz übersichtlich gestaltet. Mir hat es ganz gut gefallen. Den Steuer-O-Mat, den du gerade erwähnt hast, den packen wir auch mit rein. Also schaut euch das gerne mal an, informiert euch und bis zur nächsten Folge am Sonntag.
Ja, halt, so einfach kommst du raus. Wie ist denn dein Wahlfazit?
Ja, ich bin ja auch tatsächlich in die FDP sogar eingetreten und unterstütze sie mit kleinen Beiträgen allerdings nur, muss man sagen. Und mir ist das, ist diese Linkstendenz, gerade auch hier, was in Berlin passiert ist, dort, wo ich lebe, mir ist das derzeit viel zu krass, diese Tendenz. Und deswegen bin ich da nicht so wie du und sage, geht einfach nur wählen und wählt eine demokratische Partei, sondern ich sage, wählt die FDP.
Okay, das würde ich auch sagen. Aber also auf jeden Fall wählen gehen ist immer noch besser als nicht wählen. Und wenn man sowieso wählen geht, dann am besten gelb. Ja, also das würde ich auch unterschreiben.
Deswegen da sind wir uns ja einig. Deswegen ist Steuern machen Spaß, hat auch übrigens ein gelbes Logo.
Genau.
Cool, besten Dank und danke auch dir wieder, Johannes, und bis bald.
Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.
Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja, ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß. Und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.